Moin, mein Name ist Nico Backspin und ich bin hier auf meiner Reise zu Backspin 25, dem Podcast zum 25. Geburtstag des Backspin Magazins und bin heute in Berlin. Bei mir ist Sebastian Schweizer, Chimperator.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Auch. Ja, dass du mich vor allem hier in die Hallen gelassen hast.
Ja.
Ich bin auf der Reise und besuche Covergeschichten und natürlich hast auch du, oder quasi das Label, ist einmal auf ein Cover geschafft. Und es war die Ausgabe 110.
Mhm.
Und es war das Jahr, in dem Crow quasi auf den Plan gekommen ist, kurz vor dem Crow-Album. Ich bin zu euch nach Stuttgart gefahren und wir saßen bei euch auf der Dachterrasse und haben uns darüber unterhalten, was denn demnächst so passieren könnte. Kannst du dich noch ein bisschen an die Zeit erinnern?
Ja klar, sehr gut. Wann, in welchem Jahr kam, weißt du das? Wann kam das raus?
2012,
okay. Also so, ja klar, ich kann mich gut an die Zeit erinnern, weil da viel passiert ist und für uns viel Neues auch passiert ist und spannend war und wir erfolgsverwöhnt waren auf einmal. Und auch an die Situation. Ich weiß noch, wie wir da saßen und auch wie wir uns gefreut haben über das Cover. Weil wir die Backspin natürlich auch schon lange kannten, so. Das war immer, ich habe also ganz als Jugendlicher mit, keine Ahnung, mit 14, Sprühen angefangen und habe mir da natürlich dann oft, so oft es ging, die Backspin geholt, vor allem wegen Graffiti, gar nicht wegen Rap. Ja, das weiß ich noch.
Es ist ja der Moment eigentlich gewesen, nachdem gefühlt 100 Jahre Chimperator seinen Beitrag zur Deutschrap-Szene geliefert hat und fleißig aus dem Süden heraus Veröffentlichungen gemacht hat, aber noch nie so der ganz große Erfolg dabei gewesen ist, sondern es immer auch mehr ein harter Kampf gewesen ist. Und es war ja quasi unsere Huldigung eurer Arbeit. Du siehst gerade die jungen Gesichter da. Kannst du dich an die Zeit bis dahin erinnern, so die Anfänge von Chimperator, wie es für euch gelaufen ist, wie der Einstieg in diese Szene, ins Business, ins Geschäft und der harte Weg dahin wieder abgelaufen ist?
Ja klar. Also wir haben 99 das Label gegründet offiziell, was damals hieß, dass wir halt, also wir waren so eine Gruppe aus Freunden, DJs, Rapper, Sprüher so ein bisschen, Breaker hatten wir nicht, aber die hingen da auch mit rum. Wir waren immer so im Jugendhaus Mitte in Stuttgart. Da gab es so den Hip-Hop-Mittwoch, wo sich alle getroffen haben und da gab es immer ein Open Mic und Leute haben gefreestylt und andere haben gesketcht und eben auch manche haben da auch manchmal gebreakt. Und wir haben so, das war dann so ein Zusammenschluss von drei Bands, die sich da so gegenseitig ein bisschen unterstützt haben. Erst so lose, und wenn der eine einen Auftritt hatte, hat er den anderen mitgenommen und dann immer mehr. Und dann wollten wir natürlich Sachen releasen irgendwann. Haben alle anderen gehasst, weil die uns nicht haben wollten. So war unser Gefühl, ja, wir haben es auch nicht mal richtig doll. Wir haben, ich glaube, vor Music hatte dann noch so ein kleines Büro, ich weiß gar nicht, was ein Büro war, in Stuttgart. Eigentlich waren die schon in Berlin. Und da war so ein Typ, von dem ich auch echt gar nicht sicher weiß, ob der so offiziell überhaupt, also wissend von 4Music als 4Music Artist auftreten durfte, aber dem haben wir das vorgespielt und der wollte es dann nicht und dann haben wir gesagt, wir machen es einfach selber und haben angefangen mit einem Tape und da haben wir das Logo eben drauf gemacht und dann haben wir gesagt, wir sind jetzt auch ein Label, ohne wirklich zu wissen, was, wie und wo man da machen muss. So. Und dann Schritt für Schritt hat sich das entwickelt und ich habe immer mehr gemerkt, es macht mir auch Spaß, irgendwie so die Labelarbeit und habe mich da reingefuchst und habe dann irgendwann angefangen zu blicken, aha, es gibt da sowas wie einen Vertrieb und dann auf die Suche mich gemacht nach dem Vertrieb und habe ganz einen Labelcode und so Sachen beantragt und was ist ein ESRC und so gedürzt. Und dann ja, hat es langsam Gestalt angenommen und dann haben wir mit Meckes und Plan B war so unser erster, auf der einen Seite der erste Release, den wir mit dem Vertrieb gemacht haben, sodass es überall auch erhältlich war. Und auch der erste Release, der so ein bisschen über unseren Dunstkreis hinaus für Welle, also Welle in Anführungszeichen, ja, das war trotzdem noch unglaublich klein, aber wo so zum ersten Mal in der Backspin dann was stand und in der Juice und so auf hiphop.de auch mal was drüber stand und wir schon so dachten, wow, jetzt geht's richtig ab. Aber da haben wir vielleicht, keine Ahnung, letztendlich 1000 Dinger oder so verkauft damals, was aber schon viel dann war, ja, für uns. davor haben wir die Tapes, es waren so maximal 500 Stück Auflage, die dann, und die haben wir nicht mal alle verkauft, ja, und über einen Zeitraum von, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so. Also es war, man hat gemerkt, es geht so ein bisschen mehr und wir werden auch wahrgenommen von anderen Leuten und ja, dann zu der Zeit ging es aber auch gerade richtig ab mit Download, also so illegales Napster und E-Mule und sowas, das war richtig am Start. Also die Musikindustrie hatte so ihren ersten Schock und oh Gott, was passiert hier? Wovon wir ihn jetzt mitgekriegt haben, für uns war geil, okay, man kriegt umsonst Musik und haben da so, haben das auch genutzt dann, ja. Wir haben, da gab es auch so eine Seite, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, so fatrap.com ist sie, die haben alles an Deutschrap, was neu rausgekommen ist, war direkt da. Und wenn wir da waren, wenn Sachen von uns da waren, haben wir uns gefreut. Ja, geil. Wir sind auch Fatrap.
Das ist eine krasse Geschichte insofern, als dass das ja diese Talsohle der Musikindustrie war, die auch Deutschrap quasi richtig wehgetan hat, weil ja nichts mehr ging. Ja. Diese Downloads, von denen du gesagt hast, okay, erstmal cool, wir sind relevant, wir sind dabei, andersrum ja dazu geführt hat, dass keiner irgendwo Geld verdient hat.
Voll, ja. Was wir aber in dem, weil wir kein Geld verdient haben, gar nicht mitbekommen haben. Also das war so. Für uns war es eher ja, geil, wir haben dann die Möglichkeit, Leute zu erreichen. Deswegen, das Einzige, was ich gemerkt habe, okay, kein Vertrieb will uns haben erstmal. Es hat sehr lange gedauert, bis wir da einen Deal gekriegt haben, weil die alle gesagt haben, hey, bringt nichts, Deutschrap, da kriegt man nicht vertrieben. Ja? Wir haben dann halt auch noch, weiß nicht welcher Vertrieb, ein Vertrieb hat gerade zugemacht, das heißt, es waren lauter Leute unterwegs, auf der Suche nach einem Vertriebsstil. Da ging es allen richtig kacke so. Aber
kannst du dich an die Zeit insofern erinnern, als Lehrjahre quasi, als etwas, was sich darauf vorbereitet hat, das Business zu verstehen? Und war es vielleicht deshalb auch ganz gut, dass es gar nicht so schnell ging mit Erfolg?
Ja, voll. Ja. Also das war, glaube ich, wichtig für uns als Firma und auch persönlich für uns, dass wir echt, also bestimmt 10 Jahre haben wir halt keinen Erfolg gehabt. So. Und das war, glaube ich, sonst keine Ahnung, was für uns passiert wäre, wenn es direkt losgegangen wäre. Das tut einem, glaube ich, einfach nicht gut, wenn man zu schnell zu erfolgreich wird. Und dann dadurch, dass man 10 Jahre das gemacht hat und wir dann wussten, hey, wir haben gerade echt auch Glück, ja, und wussten das ganz anders zu schätzen, so durch die Zeit, die wir davor erlebt hatten. Und natürlich hat es auch geschult. So. Anders, das habe ich dann gemerkt, als ich mal Praktikum bei der EMI gemacht habe. Da dachte ich dann so, geil, endlich kann ich alle meine Fragen stellen, ja, die ich so habe. Und dann habe ich gemerkt, krass, der Produktmanager, der weiß gar nicht, wie eine GEMA-Anmeldung geht zum Beispiel. So, das hat er noch nie gemacht. Und wir haben halt, alle bei uns haben irgendwann mal alles gemacht. Also wirklich von am Anfang im Copyshop noch Flyer kopieren so und verteilen über GEMA-Anmeldung eben und so. Also, das hat ja wirklich und halt aber auch gelernt, die verschiedenen Schritte und Bereiche, die es eben in der Industrie gibt, haben wir alle durchlaufen, so persönlich.
Ihr wart zu viert,
dann irgendwann zu viert. Am Anfang waren wir 3 Bands und aus jeder Band ein Typ, also erstmal 3 Leute, die Firma gegründet haben, war aber eben im Freundeskreis, die alle. Und dann irgendwann hat sich das so rauskristallisiert auf 4 Leute, genau.
Die waren?
Das war Nico, der Nico Papadopoulos, der die Finanzen macht und Steuern bei uns und alles, was mit Geld zu tun hat, weil das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also das ist auch so, wenn der nicht da gewesen wäre, hätte es auch nicht funktioniert, ja, weil ich wäre da irre. Ich kann so eine Steuererklärung, ist furchtbar für mich, nur als Beispiel. So, ich lese das und verstehe es einfach nicht. Und Kodime Abuku, der war von Anfang an mit mir auch dabei, der mit mir A&R macht und eben die Künstler aufbaut, signed. Und Steffen Posner, der ist ein bisschen später dazu gekommen, der den Live-Bereich macht und das Ganze, unsere Booking-Firma dann aufgebaut hat.
Genau, was ja bis dann, wenn wir in die Zukunft gehen, alles aber recht erfolgreich gelaufen ist. Zu dem Zeitpunkt des Heftes sind wir sind nach Cars, macht ein Album und hat einen Amoklauf vor den Füßen, der quasi alles zerstört, was er sich gerade aufbauen wollte. Das heißt, die Verzweiflung war auch da, im Prinzip noch da. Und man hat aber irgendwie so einen Typen gefunden, der, dem man eine Maske aufgesetzt hat, der eventuell ganz erfolgreich sein könnte. Jetzt kann man schlau schnacken mit ein bisschen Rückblick, aber kannst du dich an diese Momente von damals erinnern, dieses Gefühl, weil das war dann ja irgendwann auch nach der Geschichte, nach dem Heft, dass es dann auf einmal nicht mehr dieses langsame Lernen war, sondern auf einmal wart ihr in einem Raumschiff und seid
voll, ja.
Explodiert.
Also so kurz, also wo wir uns getroffen haben, war schon, da war dann eigentlich schon klar, dass es jetzt gleich knallt. So, also da haben wir, da waren so diese Momente, die wir davor hatten, die, hey, wollen wir das wirklich alleine machen und können wir das überhaupt und sollen wir nicht doch beim Major sein? Das war schon durch und es war eigentlich, weil da war, es war wirklich, ich glaube, das Album war schon abgegeben, Master und Artwork, also war kurz vor Release sogar so. Ne? Also da, und da hat man dann schon gemerkt, hey krass, die Vorbestellungen gehen durch die Decke und so. Das war, wir waren so, okay cool, jetzt gucken wir uns das an und es wird gut gehen. So war das Gefühl, glaube ich, als wir uns da fürs Interview getroffen haben. Ja. Und davor gab es aber eine Phase, also erstmal bevor wir Carlo gesigned haben, hat es schon angefangen, dass es bei den Orsons, dass sich da was bewegt hat. Ja? Das war so diese ganze Zeit, das war so 2009, 2008, wo langsam, ich glaube, Akku hat 2007 zugemacht, bin mir unsicher.
Ich glaube,
2009, okay. Aber es war so die Zeit, wo dieses ganze Street-Ding hat so einen Peak erreicht und es war plötzlich, also man hat so selber, obwohl wir das auch gefeiert haben, wo wir was ganz anderes gemacht haben, haben wir so selber so ein Gefühl gehabt von, okay, jetzt reicht's langsam mal, weil es also gab dann den 85. Typ, der gleich aussah mit Königskette und Lederjacke und so, das war dann, es hat sich so wiederholt.
Klingt sich so ein bisschen wie Deutschland 2019.
Ja, war ähnlich so ein bisschen. Ja. Es war ein Overkill an einer Richtung, an einem Genre, so innerhalb unserer Lieblingsmusik. Und alle haben so ein bisschen gewartet, hey, muss was anderes kommen. Und dann kamen Leute wie Casper, Materia, KZ, Prinz Pi und eben auch die Orsons. Es war so eine Ecke, die so was Neues oder was anderes gemacht hat und wir auch gemerkt haben, hey, das zieht auf einmal ganz anders an als davor. Also da war plötzlich mehr Nachfrage da und auch die Majors sind eben gekommen und wollten gerne mit Orsons was machen, beziehungsweise wir dachten auch, hey, wir haben es bis hierhin geschafft, darüber hinaus kriegen wir es mit unserem Geld und unserem Manpower nicht hin, wir müssen zum Major gehen, dachten wir damals. Und hatten dann auch 2010, 2011 mit den Orsons bei Universal gesigned. Und dann, das war dann aber auch schon für uns plötzlich, war dann plötzlich mehr Geld da als je zuvor da gewesen, war dann noch überschaubar, ja, aber es war dann endlich mal so Geld. Ich glaube, da habe ich auch erst angefangen, den Gehalt auszuzahlen. Also die 12 Jahre davor habe ich immer nebenher Jobs gehabt. Oder auch, was heißt nicht nur nebenher, habe dann bei Savage gearbeitet zum Beispiel. Also nicht nur so Nebenjob, sondern richtig Job und habe Gymbreaker nebenher gemacht. Also da ging es dann erst los, das Geld war, das heißt, da war schon mal erstmal so ein Gefühl von, ah okay, das ist nicht mehr ganz so, wie sagt man, Freestyle und nicht mehr ganz so Rock'n'Roll, sondern es war so ein bisschen zumindest immer so, okay, das nächste Jahr habe ich monatlich mein Geld und es war so erstmal, oh puh, cool, habe ich plötzlich gemerkt, ah krass, da habe ich ein bisschen gestresst davor, das ist so immer ein bisschen unsicher war. Und dann haben wir Carlo entdeckt und mit ihm getroffen und die ersten Sachen gehört und dachten schon, okay, krass, das ist ja nochmal anders. Das kann im Radio laufen so und hat dann auch, wir haben das erstmal so laufen lassen, ohne dass, also er hat glaube ich 2011 bei uns unterschrieben und wir hatten das ein Jahr lang, haben wir das niemand gesagt, sondern wir haben da erstmal so ein bisschen Meine Musik hieß das Mixtape rausgehauen auf Rapid Share zum Free Download und das so ein bisschen verteilt in die Blogs und dann gemerkt, oh wow, das zieht nochmal schneller an und da passiert was und es wird größer als wir es davor Sachen hatten. Und dann kamen diese Gespräche mit den Majors bei Carlo, wo wir dann dachten, das wird so groß gerade auf einmal, wie sollen wir das denn hinkriegen? Können wir das überhaupt? Brauchen wir nicht jemand, der sowas schon mal gemacht hat? Wir haben sogar überlegt, ich habe jetzt gerade auch, ich habe mein Postfach ein bisschen aufgeräumt und versucht zu sortieren, habe so Mails gefunden, wo wir so, ja hey, sollen wir mal mit Spectre reden, ob der nicht bei uns mit einsteigen will oder sollen wir vielleicht Steiger fragen und so. Und waren halt unsicher so, ja? Weil wir jung und haben sowas noch nicht gehabt. Haben aber zum Glück, also jetzt jetzt zum Glück im Hinblick auf nicht bei Major gesigned. Wäre mit Spectre bestimmt auch spannend gewesen, ja? Wenn man überlegt, Spectre hätte dann mit Crow
inszeniert.
Ja. Aber wir haben dann zum Glück irgendwann gesagt, hey, wir brauchen jetzt nicht, wir haben das so groß gemacht ohne Major, den Rest, den kriegen wir jetzt auch hin. So. Und haben dann uns zum Glück dafür entschieden, das selber zu machen, mit Groove Attack zusammen, und dann ist alles vorbereitet. Und natürlich, das wurde dann plötzlich sauschnell alles. Ja. Also wir haben Leute eingestellt, das Büro größer gemacht, plötzlich über TV-Kampagnen gesprochen, was wir nie zuvor gemacht haben natürlich, ja. Oder Plakatkampagnen. Und das war dieses, also 2012, 2013, 2014, das war dann richtiger, also bist dann da so drin im Tunnel, du kriegst auch nicht mehr so viel mit einfach. Und ist natürlich, du bist gepusht durch den Erfolg. Alle sind auch nett zu dir, ist auch krass, ja, also da kommen ganz viele Leute, die dann dich super finden und was mit dir machen wollen und auch, oder was später dann, so im Jahr 2014, 2015, Leute, die so, hey, ich habe folgende Business-Idee, wollt ihr nicht investieren? So kamen auch viele, ja, wo man plötzlich so angebunden, manchmal haben wir auch drüber nachgedacht dann, ja, und haben dann so unsere so Sachen angehört, immer so Pitches quasi. Aber ja, du bist in so einem Tunnel dann drin,
ja.
Voller Sachen machen und entscheiden, und du hast gar nicht mehr so richtig Zeit, in Ruhe drüber nachzudenken, sondern du musst so, ja, nein, zack, zack, also ganz schnell und ganz viel machen und wachsen und lernen gleichzeitig. Und das war krass. Ja, nachdem wir uns getroffen haben.
Es ist eine total interessante Entwicklung, weil wir uns da ja und auch in dem Kosmos, an dem man sich beschäftigt, zwar schon mit Casper jemanden hatten und mit Material, die auf einmal gezeigt haben, okay, Deutschland kann sehr, sehr groß werden. Aber hättest du dir mal erträumen können, dass ein Künstler, um den du dich kümmerst, auf einmal in der Halle vor 15.000 Menschen steht und tourweit, deutschlandweit in dieser Größenordnung tourt und dass überhaupt Deutschland diese Dimension annehmen kann?
Nee, ja, nicht so richtig, nee. Das war, also, das habe ich auch wirklich erst realisiert, dass da so viele Menschen sind, als wir dann das erste Mal in der Schleierhalle standen.
Ja.
Und die dann gesehen haben. Also ich weiß nicht, da passen, glaube ich, 16.000, 17.000 rein. Und es war voll ausverkauft in die Ränge, und man hat diese Menschen in echt auf einmal gesehen. Und da habe ich das so dann, ach krass, die sind ja irgendwie wegen, also natürlich sind die wegen Carlo da, ja. Also wegen uns auch ein bisschen, ja. Das haben wir gemacht, krass. Da stand ich so mit Conny und wir haben uns so umgeguckt und haben das so gemerkt. Das war irre, so, wo wir das dann so realisiert haben. Und kurz davor waren wir noch unten, da sind so Katakomben und Backstage-Bereich, alles so ein bisschen so kellermäßig. Und da war so Catering und ich wollte mir da was nehmen und der Koch wusste nicht, wer ich bin. Also ja, ist ja auch egal, aber hat dann mich so angeschnauzt, hey, Catering geht noch nicht los. Ich so, oh, Entschuldigung. Es war so witzig, weil ich war das noch überhaupt nicht gewohnt. Ja? Und jetzt dann später stehen wir da und denken, wow, hier ist alles voll mit 17.000 Leuten. Aber das habe ich, also ich habe einen Freund dann mal, der gar nichts mit Rap zu tun hat, auch, und der mich schon lange kennt, dem habe ich mal darüber gesprochen, und der meinte dann so, hey, aber klar wusstest du das nicht, aber so ein bisschen musst du das doch schon auch dir zumindest wenigstens mal vorgestellt haben, weil sonst hättest du das doch gar nicht machen können, alles so.
Ich glaube, es ist immer so diese Dimension, dass man denkt, oh krass, mal die Tausenderhalle spielen, oh krass, dann machen wir mal 2000, oh.
Ja, ja, 2000, genau. Man denkt nicht, ja cool, genau, klar, die Schleierhalle machen wir dann voll.
Lass doch mal auf Popstar hier.
Genau, also, ja.
Was hat sich geändert, als du einen Popstar quasi, oder ihr, der wie gesagt, einen Popstar betreut habt, im Vergleich zu dem, was vorher quasi dein Rap Herz unvergütet ein Label für Rapmusik quasi getrieben hat?
Also viele Sachen haben sich natürlich geändert. Erstmal
der Kontostand.
Genau, finanziell, ja, wir waren auf einmal so safe in Anführungszeichen. Ja, also es war auf einmal so, ja, auch so mit den Eltern sprechen zum Beispiel war so ganz anders. Die haben so plötzlich, konnte man so sagen, ja, hey, ich überlege gerade eine Wohnung zu kaufen und so. Das, darum habe ich nie früher drüber nachgedacht. Das war so, das hat sich geändert und war dann, gibt natürlich einem auch ein anderes Gefühl, eine andere Sicherheit, ja, irgendwie so. Und wobei das habe ich gemerkt, das hört sich immer so komisch an, aber das Geld war nie mein Antrieb. Das ist mir, also wenn man dann das Geld hat, ist es natürlich, merkt man plötzlich, oh wow, das ist ganz schön geil, Geld zu haben, ja, weil das viele Sorgen nimmt, aber es ist natürlich auch so, ja, irgendwie, das ist auch nicht, also Geld ist ja, ist was Gutes, ja, wenn man es hat, aber es ist halt auch nicht alles so. Ja.
Ist es der kreative Motor, der dadurch eventuell in Stocken geraten
kann? Ich glaube, ja, ja, das kann einen, das bremst einen auf der anderen Seite, weil du denkst plötzlich anders über, ein einfaches Beispiel, über eine Single nach, ja? Denkst nicht mehr nach, hey, was ist der geilste Rap-Track, mit dem wir alle zerficken, sondern denkst du, okay, welcher Song könnte im Radio laufen? Und natürlich klingt der anders als der Song, der alle zerfickt. Also ja, du fängst an, anders zu denken über Musik. Du hast plötzlich einen wirtschaftlichen kleinen Basti im Kopf aussitzen, der auch sagt, hey, Moment, aber was ist denn damit?
Ja. Wie hat sich denn die Labelarbeit für Chimperator generell verändert? Das war ja schon alles sehr fokussiert auf einen Künstler. Oder zumindest hat es sehr gestrahlt nach außen, ja. Aber man musste ja trotzdem, oder hat ja auch immer wieder versucht, sich so breit wie möglich aufzustellen.
Voll, ja.
Live
ja.
ist immer größer geworden, also wahrscheinlich auch dankenswerterweise durch eben das Crow-Business, ne? Oder?
Ja, wir haben versucht, gleichzeitig auf mehreren Ebenen zu wachsen, haben eben zum Beispiel die Live-Firma gegründet und haben dann Leute, die auch auf Label, bis dahin waren ja nur Leute quasi im Booking bei uns oder haben wir bookingseitig betreut, die auch auf, im Label bei uns waren,
genau.
Haben dann eine extra Firma dafür gegründet und haben angefangen auch Leute nur bookingseitig zu sein. Und haben auch haben neue Mitarbeiter dazu geholt auf Labelseite. Also es hat so, wir alle mussten plötzlich über Sachen nachdenken, uns so Mitarbeiterführung oder sowas haben wir natürlich auch vorher nie gemacht, also auch nicht gelernt. Ja? Also das mussten wir dann uns erstmal mit beschäftigen und haben auch, also klar, das Pro hat dadurch, dass es so groß war und so riesig, am meisten rausgestrahlt und auch dazu geführt, glaube ich, dass ab und zu Leute gesagt haben, hey, Chimperator, das ist ja nur Pro. Mhm. Aber natürlich hatten wir auch die Orsons, die auch, also gerade 2012 kam ja dann das Crow-Album und auch das erste Major Orsons-Album und da war schon, also da waren Orsons, natürlich, die haben die nicht die Zahlen gehabt, aber das war auch groß dann, ja, also wir hatten da zum Beispiel, wir haben mit Adidas, mit Orsons so riesen Skyscraper-Banner in 3-4 Städten gehabt, das waren riesige, also nicht Plakate, sondern so an Häusern runterhängende, ja. Wie sagt man, ich weiß gar nicht, was das ist für ein Material, aber so
ja, diese Banner-Dinger.
Ja, so riesen Banner. Da hatten wir voll den Moment, ja, alle haben auch so ein bisschen geguckt, okay, was macht Chimperator jetzt Verrücktes als nächstes und so, huch dir, also Orsons sind ja eh so ein bisschen outstanding und dann Crow mit diesem riesen Erfolg und dann, also das war, wie ich vorhin gesagt habe, ja, wir haben uns auch natürlich gut gefühlt und so haben gedacht, jetzt schaffen wir alles, so durch diesen Erfolg, haben mit Sony zusammen noch ein neues Label gegründet, Chimperator Department, wo wir gedacht haben, wir signen dort alles, was kein Rap ist, was wir aber trotzdem gut finden und also bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer auch so ein bisschen Vergleichsmöglichkeiten und Vorbilder. Also ich konnte immer so gucken, was hat Akro gemacht, keine Ahnung, was hat Steiger gemacht. Ja, also es gab immer so ein bisschen, ich habe immer so geguckt und mich dann natürlich auch ein bisschen so dran gerieben und versucht, es gleich oder anders zu machen. Aber dann ab diesem Erfolg waren wir plötzlich so, okay, das gab es noch nicht so. Und wie so ein Label mit der Sony zu gründen dann, das kein Rap macht, das hat dann da auch noch, jetzt mal, als passiert das ja dauernd, ja, dass irgendwelche Vertriebslabels gegründet werden und mehr das, aber wir waren da so, das war was Neues und haben nochmal Leute eingestellt und haben versucht, das noch größer zu machen.
Würdest du sagen, dass das auch so die Fehler sind innerhalb der Geschichte? Dass,
auf jeden Fall, ja.
Dass also, da dann der Moment gekommen ist, wo man vielleicht einfach zu groß gedacht hat, dass Rennen zu schnell geworden ist?
Ja, voll. Also jetzt würde ich es anders machen. So, ja. Da, ich würde vielleicht doch noch auch das Label, also das neue Label zu gründen, weiß ich nicht, ob es ein Fehler war oder ob man es mal hätte machen können, aber ab dann haben wir da viel zu viel Acts reingesigned. Ich konnte auch da, es ging gar nicht, dass ich mich da irgendwie noch richtig, also operativ mitmische, weil ich mit Bro komplett zu war, ja. Und dann verliert es ja auch irgendwann so, wenn man sich nicht damit beschäftigt, also wir hatten dann auch einen Partner, mit dem wir das gemacht haben, und der hat das auch gut gemacht, ja, aber es war dann eben nicht mehr unser Ding, so, also und diese Vision ist dann auf dem Weg da total verloren gegangen, also das war dann nicht mehr Chimperator, obwohl es Chimperator Department hieß, ich würde das jetzt, glaube ich, viel ruhiger angehen und ein Act und den dann langsam aufbauen, das war ja auch gar nicht unsere Musik. Auch haben wir dann gemerkt, hey, ja, okay, du kennst dich mit Rap aus, aber das heißt überhaupt nicht, dass du Ahnung von Rock hast oder so. Ja, das war, also ist halt, mit Rap bin ich groß geworden. Ich verstehe, wenn jemand die Frisur hat, was das heißt, ja, bei Rock aber nicht. Also ich habe keine Ahnung, die ganzen Codes und so kenne ich halt nicht so. Und habe ich gemerkt, okay, das ist eben auch nochmal eine eigene Welt und da, ich kann halt nicht einfach reinlaufen und sagen, hey, ich bin der Chimperator Basti, ich mache jetzt hier einen Rock. Album so. Das, ja. Ich glaube, ja, da haben wir zu schnell zu viel, also die Intention war gut, aber hat nicht funktioniert.
Und klingt in der Theorie nach den logischen Schritten, die man machen muss, wenn man so groß geworden ist und auch noch weitere Geschäftsfelder erschließen möchte. Ist aber dann andersrum die Trennung mit Crow, die dann 2018 im Juli passiert. Oder welche Bedeutung hat die für Chimperator?
Also die hat dann, also hatte, muss ich gar nicht sagen, glaube ich, sondern die hatte für mich persönlich ein ganz klar, da habe ich dann, also natürlich habe ich schon vorher darüber auch nachgedacht, ne? Ich habe gemerkt, Chimperator Department hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben uns dann auch, haben das verkauft und das heißt jetzt nur noch Department. So klar, wir haben da schon drauf reagiert, aber so wirklich in Ruhe dann mal darüber nach oder in Gänze, habe ich dann, weil irgendwo in unseren Köpfen, glaube ich, sowohl bei uns als auch bei Carlo, war das so, hey, das geht für immer weiter. Ja? Wir sind jetzt zusammen und wir bleiben für immer und unendlich zusammen. So. Und dann aber, als wir gesagt haben, okay, wir trennen uns, haben wir dann darüber nachgedacht, hey, wie ist denn das jetzt alles und wie war es bis hierher? Und deswegen war das, glaube ich, es hat uns eigentlich gut getan, weil das hat so, so ein bisschen auch geerdet, weißt du, und so ein bisschen aus diesen Sphären Popstar wieder zurückgeholt und dass man sich so ein bisschen besinnt auf, hey, woher kommt Chimperator eigentlich, was haben wir denn jetzt hier gemacht, wer wollen wir sein als Label und als Firma, und ja, das hat dazu geführt, glaube ich, dass wir anders nochmal reflektiert haben über unsere bisherige Arbeit.
Das heißt, es gibt eine Zeit nach Pro, die dann ja quasi auch das neue Gesicht von Chimperator ist. Ihr habt OJ Kimo gesigned, die alten Verdächtigen sind auch noch alle da. Das heißt, es gibt ja ein breites Portfolio an Künstlern.
Ja.
Wie würdest du so generell die Zukunft vom Label beschreiben? Ich glaube, ihr habt ja jetzt auch Jubiläum. Ne?
Genau, ja, wir werden, sind dieses Jahr 20 Jahre geworden. Ja, ja, also das ist ganz spannend gerade, finde ich, weil sich nicht nur bei uns, sondern in der Industrie einfach und in der Musik so schnell so viel gerade verändert, dass man darüber nachdenken muss oder dass wir darüber nachdenken, auch was ist denn das Label der Zukunft? Wie sieht es überhaupt aus? Sieht es überhaupt so aus, wie Chimperator aussieht? Ja? Oder verändert sich das? Und ich glaube, das verändert sich. Ja? Das wird nicht mehr, das klassische Label gibt es bald einfach nicht mehr, denke ich. Und also wir verändern das auch schon langsam. Ja? Wir haben ja da auch immer rumprobiert und rumexperimentiert. Wir hatten diese Chimperator Select-Reihe, hieß das, wo wir Leute gar nicht gesigned haben quasi, sondern so gesagt haben, hey, hier gibt es junge Nachwuchskünstler, die wollen wir unterstützen, das finden wir gut. Haben dann ein Album mit denen released und die so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Wir haben jetzt bei Teezy angefangen, dass wir so mehr auf Playlisten gegangen sind, gesagt haben, hey, das Album als Format, das muss nicht immer so fest sein, wie es bis jetzt war, und das wird eher eine Playlist und man kann das schneller und flexibler austauschen. Haben das bei den Orsons jetzt noch mehr geöffnet quasi und haben den Prozess gezeigt mit Reiseblogs und Musik, die in den Blogs zu hören ist, ist in der Playlist zu hören, und wenn es den Leuten gefällt, kann es nochmal zurückgehen und dann doch auf dem Album landen. Also da probieren wir viel aus, so formatseitig quasi, und gucken auch, wie wir so Plattformen wie Spotify eben nutzen, wie kann man die noch nutzen, neben, dass es ein Musikverteiler ist. So. Und ist es vielleicht mehr sogar eine Social-Media-Plattform. So. Also auf der Seite sind wir die ganze Zeit am Überlegen, aber auch so vom, wie sagt man, Label als Firma, an, also an, nee, falsch gesagt, ein, der Aufgabenbereich eines Labels verschiebt sich, glaube ich, und wird eine andere, wird anders werden in der Zukunft.
Seid ihr denn gut aufgestellt, hast du das Gefühl? Also habt ihr genug, also live ist ja sicherlich auch noch ein Thema, was dazugehört, was ja explodiert und funktioniert, also dass man sich im Chaperator für die Zukunft keine Sorgen machen muss, auch wenn es keinen Chrome mehr gibt?
Ja, ja, voll. Also ich glaube, kriegen wir gut hin. Ja, ja, das war natürlich auch nach Carlo erstmal so. Musste, war erstmal eine Angst, so, hey, können wir überhaupt weitermachen?
Ja.
Haben wir genügend Geld? Aber haben das dann auch langsam so ein bisschen gesund gestrumpft. Ja? Wir haben das Büro ein bisschen verkleinert, haben weniger Mitarbeiter, also alles so ein bisschen kleiner wieder gemacht, weil es natürlich riesig war durch einen riesen Apparat, der auch viel gekostet hat einfach. Und haben dann gemerkt, hey, wir haben so durch die 20 Jahre einen großen Katalog und durch Streaming eben ist es auch anders als früher. Kommt einfach regelmäßig jeden Monat Geld rein, ohne dass du aktiv releasest, ja? Und ohne Kosten gleichzeitig quasi zu haben, weil du, ja, du, es ist ja einfach da so.
Ja.
Du hörst das. Ja, dass wir so finanziell sind wir gut und abgesichert und können jetzt einfach schön Sachen machen. Ja.
Das ist ganz schön, weil dann so Künstler die Tour halt immer noch den Raum haben, den sie in meinen Augen brauchen.
Ja.
Weil sie nie auf die Zahlen kommen werden, wie die Streaming-Superstars der Neuzeit, aber sie künstlerisch so wertvoll sind. Und das ist etwas, wofür ich früher schon Chaperator immer sehr geschätzt habe, dass es irgendwo Raum gegeben hat, der einfach ein bisschen kreativer war als vielleicht woanders, weil vielleicht aus einer gewissen Naivität oder einer gewissen Glaube an irgendetwas man dafür gesorgt hat, dass es halt einfach so veröffentlicht wurde.
Ja, ja, voll. Wobei ich, also bei Tour denke ich, da, wenn er den einen Hit hat, den er machen kann auch. Ja.
Der muss einfach über diese Pop-Hit machen.
Genau, dann geht es durch die Decke.
Dann ist er Superstar.
Ja, der hat alles, was man dafür braucht.
Rückblickend noch einmal zum Abschluss. Wenn du so ein Cover siehst, was bedeutet dir das? Jetzt musst du die Lobmodule direkt mit raus. Es ist wie so eine Steilvorlage, es soll gar nicht so klingen. Aber ich wollte mal gerne die Fragen, die wir trotzdem zu diesem Gespräch
haben. Ja, also ich glaube jetzt so mit wie lange ist das jetzt her?
Ja, 7 Jahre.
Stimmt, 7 Jahre. Ja. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so krass, wenn ich es so sehe, wie damals, als ich es da das erste Mal in den Händen hatte.
Ja.
Weil, also da, 2012, wurde es dann so Chaperator auf dem Cover, war das so richtig, wow, krass, davon habe ich immer geträumt. So, also wirklich, weil das ist, war so... so ein Bassbild, das hat man ja damals auch nicht, also als ich angefangen habe, ja, mit Sprühen und sowas, konntest du nicht einfach ins Kiosk oder am Bahnhof gehen, da gab es das nicht überall. Sondern
das war noch Zeiten, als
du die Hefte kennst. Ja, genau, da bist du so in, musstest du so einen Hip-Hop-Laden und es dann dort bekommen, so, oder in die, manche habe ich in der Schweiz dann nur gekriegt und so, also das war so, hatte einen großen, größeren Stellenwert, als es jetzt hat, so für mich persönlich. Jetzt ist natürlich, jetzt erinnert es mich so an die geile Zeit damals und es ist schön und es ist witzig, wenn ich das dann so lese und dann, weil ich natürlich auch Sachen wieder vergessen habe oder unsere Fotos sehen, wie wir da aussahen. Ja, aber damals war das so dieses Gefühl von wow, krass, wir haben es geschafft. War damals krasser, glaube ich. Ja.
Es ist ja aber dann auch ein Teil unserer Geschichte.
Ja.
Und wenn du so guckst, Backspin in 25 Jahre, was glaubst du, kann der Weg sich für Chaperator 20 Jahre oder Backspin die nächsten 20, 25 Jahre, wo wird es sich hinbewegen? Werden wir beiden auch noch
in 20 Jahren
uns hier gegenüber sitzen und über die guten alten Zeiten reden?
In 20 Jahren, dann bin ich 60, du auch, wa?
Ja, ja.
Ja, wann geht man in Rente? Mit 65, so, ne?
Ja, ich habe vor. Früher.
Schon davor, ja. Ja,
ich schicke einen schönen Gruß von meiner kleinen Finca.
Genau, am Meer. Ja, ich glaube, so mit Rap werde ich werde da schon noch was zu sagen können, so mäßig. Ich weiß nicht, ob ich da noch so richtig krass aktiv drinnen bin mit 60. Aber ja, ich weiß, die Amis sind auch noch alt und noch lang dabei. Ich habe vorhin, hier mit unserem Praktiker, hat er mir ein Foto gezeigt von Dr. Dre, wo er, da war Muttertag irgendwo, also ist schon auch schon wieder ein paar Jahre her,
ja.
Hat er so ein Foto hochgeladen, weil wir darüber gesprochen haben, ab wann ist man denn so richtig, richtig erwachsen? Weil ich fühle mich immer, also ich glaube, das kommt auch durch Rap und Hip-Hop, ja, du wirst nicht so richtig im Kopf, zumindest hält dich das jung irgendwie.
Ja, genau.
Und da habe ich so gesagt, hey, Dr. Dre zum Beispiel, der ist doch erwachsen. Dann meinte der Praktiker, nee, guck mal hier, hat er ein Foto gezeigt, wo am Muttertag hat er mit seiner Frau ein Foto gemacht und sie hat ein T-Shirt an, da stand Mother drauf und er hatte Motherfucker drauf. Und beide grinsen so in die Kamera.
Ja, mal gucken. Ich weiß, dass ich in meinem Leben auch noch wahrscheinlich mit 60 mit Dreierschauern, Kapuzenpulli und Kappe durch die Gegend schlurfen werde. Ja. Aber ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen.
Ja.
Es wird noch wieder neue Geschichten geben, die
genau.
wir erzählen müssen. Dir erstmal danke für den kleinen Ausflug.
Danke dir.
In deine Gedanken zu Ausgabe 110 der Backspin.
Ja.
Chimperator Cover aus 2012. Danke, Basti.
Danke, Nico.
Euch bis bald und bis zur nächsten Folge.
Tschüss. Ciao.